Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info von Donnerstag, dem 17. September 2015. Heute geht's bei uns um Folgendes. Menschen essen das Meer leer. In den letzten 40 Jahren haben sich die Fischbestände halbiert. Ist es Wohlstand oder Armut, dass wir billige Kleider kriegen? Der Dokumentarfilm The True Cost läuft am diesjährigen Festival Filme für die Erde in Bümplitz. Und zum Schluss gehen wir noch nach Bettakinden ins Emmental.
Für die Zukunft wird es entscheidend sein, welches Bild und welche Einstellung zur Energie die jungen Menschen haben.
Wir besuchen das Solarprojekt Untere Emme, wo Jugendliche selber Hand anlegen und so für die Solarenergie sensibilisiert werden. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die neue kantonalbernische Steuerstrategie stößt auf heftige Kritik. In einem über 70-seitigen Bericht hat der Regierungsrat die neue Steuerstrategie vorgestellt. In den Jahren 2018 bis 2021 will er zwei Gruppen stark entlasten. Einerseits erwerbstätige Eltern. Sie sollen gut dreimal mehr für Drittbetreuungskosten abziehen dürfen. Und andererseits Unternehmen. Mit der Senkung der Unternehmenssteuern gehen für Kanton und Gemeinden über 300 Millionen Franken flöten. Der Regierungsrat hält dies für verkraftbar. Die Grünen kritisieren diese Pläne als, Zitat, unverantwortliche Steuergeschenke für die Unternehmen. Sie befürchten weitere Sparpakete auf Kosten der breiten Bevölkerung. Das legendäre und höchst umstrittene Schweizer Bankgeheimnis ist fast am Ende. Gestern stimmte der Nationalrat dem sogenannten automatischen Informationsaustausch zu. Das heißt, zukünftig müssen die Banken mit Steuerbehörden auf der ganzen Welt kooperieren. Sie müssen über die Vermögen ihrer BürgerInnen auf Schweizer Banken benachrichtigen. Damit soll der globalen Steuerflucht ein Riegel geschoben werden. Die Schweiz hat erst auf massiven internationalen Druck nachgegeben, zur Freude der Ratslinken, welche den gestrigen Tag als historisch bezeichnete, zum Ärger der SVP, welche sich schützend vor die Steuerflüchtlinge gestellt hat. Das letzte Wort hat der Ständerat. Zur Abschaffung des Bankgeheimnisses ein Kommentar von Inforedaktor Michael Spar.
In einer Woche werden am grossen UNO-Gipfel neue Ziele zur nachhaltigen Entwicklung verabschiedet. Neu sollen die Industriestaaten vermehrt in die Pflicht genommen werden bei der globalen Armutsbekämpfung. Entwicklungshilfe hin oder her, es ist eine Tatsache, dass netto nach wie vor mehr Gelder aus dem armen Süden in den reichen Norden fließen, statt umgekehrt. Einer der Gründe, warum das so ist, Grosskonzerne machen Geld mit Rohstoffen und kostengünstiger Arbeit aus dem Süden und versteuern die Gewinne billig im Norden oder verstecken sie auf Banken. Steuerflucht ist eine grosse Bremse bei der wirtschaftlichen Entwicklung von armen Ländern. Dass das Schweizer Parlament nun das Bankgeheimnis für internationale Bankkunden und Kundinnen abschafft, ist ein grosser Schritt für die globale Armutsbekämpfung. Steuerflüchtlinge sollen nun international angepackt werden können und gezwungen werden, ihre fetten Profite in die eigene Wirtschaft, statt in die eigene Tasche, zu stecken. So kann die Armut entschärft werden, kann die massive Ungleichheit zwischen den reichen kleinen Eliten und dem armen Großteil der Bevölkerung bekämpft werden. Am Schluss kann der Kampf gegen Steuerflüchtlinge einen wertvollen Beitrag dafür liefern, dass Flucht für viele nicht mehr zur einzigen und letzten Option fürs Entkommen aus der Armutsfalle wird. Wenn wir bei den Wahlen in einem Monat dafür sorgen, dass der Ständerat jetzt nicht massiv nach rechts rutscht, dann ist das düstere Kapitel des Schweizer Bankgeheimnisses hoffentlich bald Geschichte.
Damit kommen wir zum Ausland. Die Schließung der ungarisch-serbischen Grenze hat erste Ausschreitungen zur Folge. Gestern ging die ungarische Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern gegen hunderte Flüchtlinge vor. Zwei Flüchtlinge wurden schwer verletzt ins Spital gebracht. Laut Medienberichten haben sie den Stacheldrahtzaun durchbrochen, um auf EU-Boden zu gelangen. Die rechtskonservative ungarische Regierung wurde harsch kritisiert, vor allem auch vom Nachbarland Serbien. Ungarns Regierung rechtfertigt die Maßnahmen damit, dass die Flüchtlinge die gesamte Nation bedrohten. Sie plant weitere Zäune an den Grenzen zu Kroatien und Rumänien. Auch gelten illegale Grenzübertritte in Ungarn neuerdings als Straftat. Zwei Männer wurden gestern bereits des Landes verwiesen. Ein starkes Erdbeben hat in der Nacht Chile erschüttert. Es erforderte mindestens 3 Tote und mehrere Dutzend Verletzte. Aufgrund Tsunami-Warnungen und gefährlichen Flutwellen werden in der Küstenregion über 1 Million Menschen evakuiert. Aufgrund der Stärke sind laut dem Pacific Tsunami Warning Center auch die Küstenregionen des Nachbarlandes Peru, des US-Bundesstaates Hawaii und zahlreiche weitere Inseln akut bedroht. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es trotz Wolken recht freundlich bei bis zu 17 Grad. Samstag ebenfalls. Sonntag bleibt der Himmel bedeckt mit teils Regen bei 17 Grad.
Rabe Info.
Umweltverschmutzung, Klimawandel, Kahlschlag in den Weltmeeren. Die Folgen für den marinen Lebensraum sind dramatischer als befürchtet. Ein neuer Report des WWF zeigt, in den vergangenen 40 Jahren schrumpften die Fischbestände um über die Hälfte. Karin Bachmann fragte Alice Eymar Duvernay, Meeresspezialistin des WWF Schweiz, nach den Details.
Dass die Fischbestände um die Hälfte gesunken sind, das ist ein Durchschnittswert. Es gibt tatsächlich Populationen, die um über 90% gesunken sind. Das sind die Arten, die ganz besonders stark genutzt werden, die also auf der ganzen Welt stark nachgefragt werden von den Konsumenten.
Also der Rückgang der Fischbestände ist eigentlich vor allem zurückzuführen, dass die Menschheit viel mehr Fische konsumiert.
Der Hunger nach Fisch hat tatsächlich stark zugenommen, und zwar weltweit. Das hat zur Folge, dass sehr viel mehr gefischt wird, und zwar mehr als die einzelnen Populationen vertragen. Außerdem werden häufig Fangmethoden eingesetzt, die nicht sehr umweltfreundlich sind, die nicht nachhaltig sind, die zum Beispiel Beifang verursachen, der häufig nicht genutzt wird. Und das führt dazu, dass die Fischbestände übernutzt werden. Das heißt, dass mehr Fische gefangen werden, als im gleichen Zeitraum nachwachsen können.
Sie schreiben auch, dass es besonders ärmere Regionen trifft, die gerade darunter leiden, dass es weniger Fische gibt. Wo können Sie ein Beispiel nennen?
Das betrifft natürlich vor allem Küstenregionen oder Regionen, wo ein Großteil der Menschen an der Küste lebt und wo viele Menschen direkt von der Fischerei abhängig sind. Zum Beispiel im Korallendreieck. Das ist eine Region mit vielen Inseln, mit vielen Küsten, mit sehr vielen Korallengebieten, wo eben sehr viele Menschen an den Küsten direkt von der Fischerei leben. Das heißt, wenn dort die Fischbestände zurückgehen, gehen sofort auch die Einkommensmöglichkeiten der Menschen, der Fischer und ihrer Familien zurück.
Kann man denn überhaupt noch mit gutem Gewissen Fisch essen?
Als Konsument sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass Fisch eine außerordentliche Delikatesse ist und keine tägliche Nahrung sein sollte. Man sollte ihn selten und sehr bewusst genießen und beim Kauf darauf achten, dass der Fisch, den man kauft, aus nachhaltiger Produktion stammt. Das kann man bei Wildfang dadurch sicherstellen, dass man sich am MSC-Label orientiert. Das zeichnet Fische aus, die aus gesichert nachhaltiger Produktion stammen. Bei Zuchtfisch empfehlen wir das Bio-Label, das ebenso die höchsten Standards hat in Bezug auf Nachhaltigkeit.
Soweit Alice Eimer Duvernay, Meeresspezialistin des WWF Schweiz.
Rabe Info.
Filme inspirieren und berühren. Davon sind die InitiantInnen vom Festival Filme für die Erde überzeugt. Deshalb wollen sie mit ausgewählten Dokumentarfilmen ihre eigentliche Botschaft transportieren. Wir brauchen eine nachhaltigere Gesellschaft und jede und jeder kann dafür etwas tun. Das Festival Filme für die Erde findet morgen in 15 Schweizer Städten statt. In Bümpliz im Sternensaal zeigt es 4 Filme. Hauptfilm am diesjährigen Festival ist The True Cost, Wer bezahlt die billigen Kleider von Andrew Morgan. Lucia Vasella hat die Details.
We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. We used to have a system, a fashion system, that has absolutely nothing to do with the fashion industry today. It has been reinvented.
It's based on materialism. The problem is that comes at a really high price.
Lange habe man gewartet auf diesen Film, sagt Alina Glückstadt von Filme für die Erde, weil er nicht nur die schlechten Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken beschreibe, sondern ein komplettes Bild von den Machenschaften der Textilindustrie zeige.
Also von natürlich von den Arbeiterbedingungen, die furchtbar sind, aber auch hin zu den Müllbergen, die sich auf der ganzen Welt stauen vor Kleidermüllbergen. Hin zu der ganzen Chemie, die benutzt wird in der Textilindustrie und weiterhin auch zu dem Thema, was macht überhaupt diese Textilindustrie und wie kann es überhaupt sein, dass sie jedes Jahr einen Riesengewinn weiterhin machen.
Ein weiteres Highlight am diesjährigen Festival Filme für die Erde ist 10 Milliarden, der zweite Film vom deutschen Regisseur Valentin Thurn. Taste the Waste war sein erster Film und handelte von der Lebensmittelverschwendung. Auch beim zweiten Film geht es um Ernährung.
Jede Kultur auf der Welt hat ihre eigenen Speisen hervorgebracht. Heuschrecken, Grillen und Maden sind nicht jedermanns Sache. Aber vielleicht werden wir alle schon bald nicht mehr wählerisch sein können.
Irgendwann werden wir 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben. Und wie soll es funktionieren, dass wir alle diese 10 Milliarden Menschen satt bekommen? Und für diesen Film reist er um die Welt und lässt sich inspirieren von unterschiedlichen Menschen, die in dieser Industrie schon bereits aktiv sind. Und es geht dann von LED-Fabriken in Japan bis hin zu künstlicher Fleischproduktion. Also es gibt einen sehr, sehr interessanten Einblick in unsere Zukunft.
Filme für die Erde gibt es seit 7 Jahren. Ziel des Vereins ist es, mit sorgfältig ausgewählten, gut recherchierten Umweltdokumentarfilmen Wissen über Nachhaltigkeit weiterzugeben. Wichtig bei der Auswahl der Filme sei, sie sollen zum Handeln inspirieren, sagt Alina Glückstadt.
Also dass es nicht nur zeigt, was passiert überhaupt alles auf unserer Welt und was passiert da auch Schlechtes auf unserer Welt, sondern dass wir halt auch zeigen, okay, es gibt aber auch viele positive Sachen, es gibt viele Bewegungen, es gibt positive Projekte und man kann handeln hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.
Weitere Filme am Festival sind der schweiz-grönländische Film Thule, Tuvalu von Matthias von Gunten über das Schicksal von Menschen, die bereits vom Klimawandel betroffen sind. Und Inhabit von Jane Devoy über Permakultur. Bei der Permakultur geht es darum, sich selbsterhaltende Landwirtschaftssysteme zu schaffen. Damit die Filme möglichst viele Menschen erreichen, gehört es zum Konzept, dass das Festival keinen Eintritt kostet. Organisationen und Filmlizenzen werden allein über Fördergelder und Sponsoring finanziert.
Das Schweizer Festival Filme für die Erde findet morgen statt in 15 Schweizer Städten. In Bern läuft ab Mittag im Sternensaal in Bümpliz das Lunchkino. Neben den Filmen gibt es ein breites Rahmenprogramm mit Diskussionen und Ständen von lokalen Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Infos gibt's im Netz unter filmefuerdieerde.org.
Rabe Info.
Es ist ein Thema mit vielen Fragezeichen. Die Energiewende, die Suche nach Lösungen, wie man erneuerbare Energien am besten fördert, läuft harzig. Ziel ist, für zukünftige Generationen saubere Energiequellen zu schaffen. Und genau deshalb braucht es sehr viel Aufklärung, auch an Schulen. Die Energieregion Emmental, Greenpeace und der Schulkreis Untere Emme haben sich für 2 Projektwochen zusammengeschlossen. Unsere Praktikantin Luca-Rena Fuchs hat in Betterkinden vorbeigeschaut.
Gigantische Herbstwälder mit ihren leuchtend roten Bäumen, breite Schluchten und Wasserfälle, Sternschnuppen, aber auch Lavaströme, stürzende Eismassen, Flutwellen flimmern über die Leinwand. Es ist Dienstagmorgen, kurz nach 8. Lukas Friedli, Mitarbeiter der Energieregion Emmental und Koordinator der Projektwoche, zeigt den Schülern in der geräumigen Aula einen Film. Die Bilder zeigen eindrücklich, wie gewaltig hier die Kräfte wirken. Oder mit den Worten von Lukas Friedli.
Es ist, alle die Bilder, die wir dort gesehen haben, die sind vollpackt mit Energie. Energie ist ein grosses Thema. Energie ist, finden wir überall im Leben. Oft beachten wir es gar nicht so. Die Augen auf und schauen, wo überall die Energie ist, wo überall die Umwandlungen passieren.
Kurz nach der Einführung eine erste Pause. Die Jugendlichen zwischen 12 und 14 Jahre alt toben um das mehrstöckige Schulhaus herum und lassen ihren energiefreien Lauf. In einer kleinen Sechsergruppe machen sich die Schüler und Schülerinnen anschließend auf, um ihre erste Aufgabe zu absolvieren, die Erfassung der Dächer. Mit Geodreiecken und Handys vermessen sie die Dächer, um deren Potenzial für die Solarstromproduktion zu berechnen. Die Kinder begreifen schnell.
Das Vordach haben wir jetzt gemessen. Dann müssen wir jetzt eben noch das von Seite, glaube ich.
Mit von der Partie ist Gründer von Jugendsolar, Rize Kuhn. Jugendsolar ist Teil der Klima- und Energiekampagne von Greenpeace Schweiz. Seit fast 20 Jahren montiert die Gruppe mit Jugendlichen Solaranlagen. 12'000 Kinder haben laut Kuhn schon insgesamt 250 Solaranlagen gebaut. Warum die Solarpotenzialmessungen so wichtig sind, weiß Rize Kuhn.
Die werden gebracht, um der Gemeinde eine Übersicht zu geben von das Potenzial in der Gemeinde. Und es gehört alles zu einem Energierichtplan, was eigentlich jede Gemeinde bald haben muss.
Die Jugendsolargruppe arbeitet seit 4 Jahren mit der Energieregion Emmental zusammen. Diese setzt sich dafür ein, dass die Region mit erneuerbarer, regional produzierter Energie versorgt wird. Was dahinter steckt, wenn Energie produziert wird, lernen die Kinder am besten durch Selbermachen verstehen. Vor dem Schulhaus stehen jetzt Hometrainer, Glühbirnen und kuriose Solarinstrumente bereit. Es ist 10.30 Uhr, die Sonne scheint nicht, also ist Körperkraft gefragt.
Gut so, gleichmäßig, gut so.
Auf einem Töckeli-Tisch versuchen die Kinder, mit einem Föhn den Ball in das gegnerische Tor zu blasen. Tönt nicht schwierig, hat aber einen Haken. Nur der strampelnde Mitschüler, die sportliche Mitschülerin auf dem Hometrainer, bringt den Föhn zum Laufen und ermöglicht so das erhoffte Tor. Eine andere Gruppe beschäftigt sich damit, wie ohne Holz schonend gekocht wird. Sie baut Solarkocher. Die Schüler verkleiden dabei Karton mit Aluminium und formen es zu einer Schale.
Die Sonne scheint auf diese Schale drauf. Die wird gebündelt in der Mitte, da dann ein schwarzes Gefäß steht. Und dadurch wird das schwarze Gefäß erhitzt und kann bis zu 200 Grad heiß werden.
Da der Himmel weiterhin Trübsal bläst und sich kein einziger Sonnenstrahl blicken lässt, wird es heute nicht heiß. Heiß wird es dafür in der Energiearena, beim letzten Workshop. Hier lernen die Jugendlichen unter der Leitung von 2 Greenpeace-Moderatoren spielerisch in verschiedene Rollen zu schlüpfen und zu argumentieren.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu der dritten Runde von der Energie Arena hier im Studio. Ich habe wieder ganz spannende Experten hier eingeladen für Sie. Wir haben 2 Experten gegen die Energiewende, 2 Experten für die Energiewende. Und ich bitte Sie, bitte bringen Sie Ihre Argumente jetzt.
Fossile Energie zerstört unser Klima.
Ja, Herr, was meinst du mit fossiler Energie? Die Solarpanels auf diesen Hausdächern sehen extrem scheiße aus.
Wenn das so scheiße aussieht, das Gesicht. Nein.
Ja, aber es geht vor allem ewig, bis die Solarpanels wirken. Da, ganze 10 Jahre.
Und vor allem ist es extrem aufwendig, sie zu installieren und dauert sehr lange.
Aber Autos. Elektroautos verbrauchen immer noch kein Benzin.
Was meinst du mit Elektroautos? Das ist eine enorm kleine Energiegewinnung. Das nützt nichts.
Nichts nützen bringen die Atomkraftwerke, wenn genauso gut Solarzellen kannst bauen.
Ähnlich wie in der Energiearena tönt es im Moment in der richtigen Politik. Die Energiewende wird nur schleppend vorangetrieben, obwohl es einst anders aussah, erzählt Lukas Friedli, Projektleiter des Solarprojektes.
Die Schweiz war einmal eine Pionierin in Sachen Solarenergie. Also in den 1990er Jahren hatte die Schweiz pro Kopf so viel Solarmodule installiert wie kein anderes Land. Das hat sich zwischenzeitlich geändert und wir sind nicht mehr vorne mit dabei. Aber für die Zukunft gehen die Prognosen davon aus, dass man 20-30% des Strombedarfs mit Solarenergie decken wird. Und das Potenzial ist vorhanden und ich hoffe, dass die Schweiz zurückkommt zu ihrer früheren Pionier- und Vorreiterrolle.
Und genau dieses Ziel kann erreicht werden, indem Kinder und Jugendliche für erneuerbare Energien sensibilisiert werden.
Heute Donnerstagabend werden die Schülerarbeiten der Solarprojektwochen in Utzensdorf vorgestellt. Dies ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle. Mehr Infos unter energieregion-emmental.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen Freitag, wie gewohnt um 11. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Lucia Vasella, Karin Bachmann, Michael Spar und Luca-Rena Fuchs. Am Mikrofon verabschiedet sich Duil Maral. Habt eine gute Zeit. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.